Du brauchst ja Menschen, die besonders begeistert sind von der Idee, die besonders irgendwie auch vielleicht eine Erfahrung gemacht haben, die sie selber so stark empowert hat, so wie mich auch tatsächlich, sonst würde ich ja auch das nicht weitergeben können, tatsächlich auch. Und diese Menschen suchen wir natürlich auch in den Netzwerken, damit sie das in die Community weitergeben können.
Herzlich willkommen bei Café und Community, deinem Podcast mit inspirierenden Geschichten über Communities. Ich bin Denise Henkel, seit über 10 Jahren Community Managerin aus Leidenschaft und die Gastgeberin in diesem Podcast. Mit diesem Podcast will ich in dir die Begeisterung für Communities wecken und dir hilfreiche Tipps für den Aufbau deiner eigenen Community an die Hand geben. Also schnapp dir einen Kaffee oder ein anderes Heißgetränk deiner Wahl. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Mein heutiger Gast ist Volker Beisch. Er ist Sozialunternehmer und baut mit dem Väternetzwerk eine Community auf, die berufstätige Väter dabei unterstützt, Beruf und Familie besser zu vereinen. Mit ihm spreche ich darüber, wie wichtig es ist, als Community Manager auch außerhalb der eigenen Community gut vernetzt zu sein und wie er es geschafft hat, aus seinem Ehrenamt ein Unternehmen zu machen. Hallo Volker, schön, dass du da bist.
Hallo Denise.
Du bist der Gründer der Väter GmbH. Und das fand ich ja schon mal total interessant, weil so den Begriff GmbH habe ich bisher nur einmal gehört. Und ich glaube, der ist relativ neu, aber der ist immer mehr im Kommen. Und ich glaube, die Zuhörer denken sich jetzt auch, wofür steht denn das G vor dem GmbH? Deswegen gleich zu Beginn zwei Fragen an dich. Was ist denn so eine GmbH und was macht denn deine GmbH für Väter?
Genau, erstmal zur ersten Frage. Also die GGmbH, das ist eine gemeinnützige GmbH. Mhm. Und wir haben uns auch bewusst auch für diese gemeinnützige GmbH entschieden, weil ich als Ashoka Fellow beziehungsweise als Sozialunternehmer, als Social Entrepreneur, verfolge ja das Ziel, dass wir die Vaterrolle tatsächlich gesellschaftlich etablieren wollen, attraktiv machen wollen. Und das gilt natürlich auf der einen Seite. Wir haben uns ja auch ganz bewusst entschieden, auch dafür die Unternehmen anzusprechen und deren Väter tatsächlich auch zu bespielen, also den Angeboten zu machen, Netzwerke zu entwickeln und so weiter. Aber es ist natürlich für uns auch extrem wichtig, auf der anderen Seite auch gesellschaftlich, also mit den Medien zu reden, mit der Politik zu reden. Mhm. Wenn wir tatsächlich dieses Elternzeitgesetz nicht 2007 für die Väter, aber natürlich auch für die Mütter, auch gesetzlich durchgesetzt bekommen hätten, dann würde es uns tatsächlich auch nicht geben. Das heißt, es spielt eine ganz große Rolle, dass wir sowohl mit der Politik wie mit den Medien, wie aber auch mit den Unternehmen und natürlich auch mit den Vätern auch kommunizieren, auch arbeiten. Und deshalb haben wir uns tatsächlich entschieden, auch eine gemeinnützige GmbH auch zu gründen.
Mhm. Und was entscheidet denn eine gemeinnützige GmbH jetzt von so einer herkömmlichen GmbH so rein?
Genau, also die gemeinnützige, also die herkömmliche GmbH, die hat einen sehr starken Profit-Gedanken. Aus einer gemeinnützigen, aus einer GmbH, aus einer normalen, bekannten GmbH kann man tatsächlich auch als dann Gesellschafter auch Geld rausziehen. Hm. Das können wir nicht. Ganz bewusst haben wir uns deshalb dafür entschieden, auch zu sagen, nein, wir arbeiten mit der Politik, wir arbeiten mit Ministerien zusammen, wir arbeiten aber auch natürlich auf der anderen Seite auch mit den Unternehmen zusammen. Und da spielt es dann für uns eine wesentlich größere Rolle, tatsächlich die gesellschaftliche Relevanz beziehungsweise gesellschaftliche Rendite. Also wir verdienen genauso Geld wie die GmbH, aber alles das Geld, was wir verdienen über unseren Gehälter im Prinzip und das Geld, was wir brauchen, stecken wir tatsächlich wiederum ins Unternehmen, um dann auch tatsächlich die Gesellschaft auch mit zu verändern. So, dass das im Prinzip wirklich dann auch noch eine größere Wirkung, auch eine gesellschaftliche Wirkung hat. Weil wenn man eine GmbH gründet, hat man ja nicht unbedingt das Ziel, die Gesellschaft zu verändern, sondern vielleicht ein Produkt zu verkaufen oder eine Dienstleistung zu verkaufen. Und wir haben uns ganz klar dafür entschieden zu sagen, nein, auch als Sozialunternehmer möchte ich gerne auch die Gesellschaft verändern.
Wow, Bin beeindruckt. Und das Thema sind Väter. Ich nehme mal an, du bist auch Vater. Lass mal gucken, wie kam das denn dazu, dass du die Väter GmbH damals gegründet hast? Und was war denn deine Motivation? Was hat den Stein ins Rollen gebracht?
Den Stein ins Rollen hat tatsächlich meine eigene Vaterschaft gebracht. Meine Frau und ich sind jetzt 25 Jahre verheiratet, haben seit 20 Jahren auch zwei Kinder, beziehungsweise Ala kam vor 20 Jahren oder 21 Jahren jetzt auf die Welt, meine zweite Tochter 4 Jahre später. Und wir haben uns damals schon gesagt, schon vor der Geburt auch, wir wollen uns das gerne teilen. Also mit der Aufteilung, sage ich mal, von Beruf und Familie. So, das heißt, wir mussten uns entscheiden, wie wir das machen. Und wir mussten natürlich mit unserem Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen auch sprechen. Bei mir war es der Fall so, wir haben dann gleich gesagt, so, lass uns das doch so machen, sie ein Jahr, ich ein Jahr. Wir haben beide gleich verdient und wir haben auch beide gesagt, auch wenn wir das nicht vom Staat bezahlt bekommen, das war damals noch nicht, es gab ja kein Elterngeld 2000, im Jahr 2000, machen wir es trotzdem. Ist ja eine gute Investition auch tatsächlich in die Zukunft. So haben wir uns das aufgeteilt, sie ein Jahr, ich ein Jahr, und bei mir war es halt schwieriger, weil ich angestellt war, ich war eine Führungskraft. Und mein damaliger Geschäftsführer hat tatsächlich auch relativ ablehnend auch reagiert, beziehungsweise gesagt, naja, dann können Sie ja gleich zu Hause bleiben. So, das heißt, für mich war es eher die größere Herausforderung. Ich habe es trotzdem, oder wir haben es dann trotzdem gemeinsam auch gemacht, und ich bin dann natürlich nicht mehr zurückgegangen, sondern habe gesagt, okay, so, wenn man Kinder bekommt, das ist ja ein Lebensprojekt, und so einen Start wünsche ich keinem im Prinzip, der dann natürlich innerhalb seiner Arbeitsatmosphäre beziehungsweise seines Jobs immer wieder gesagt bekommt, irgendwie, das ist hier nicht gewünscht, dass man sich auch tatsächlich um Familie kümmert. So habe ich im Prinzip dann relativ schnell erstmal einen kleinen Verein gegründet, den Väter e.V., mit dem Ziel tatsächlich anderen Vätern, die diese Erfahrung, die ich gemacht habe, zu ersparen. Und habe ein Coaching-Konzept entwickelt, ganz am Anfang nach dem Motto, wie sage ich es meinem Chef? Um das konkret strategisch auch vorzubereiten, dieses Gespräch, um dann aber auch natürlich die eigene Vaterrolle auch gut zu leben. Und das war der Anfang und das war im Prinzip auch der Start meines gemeinnützigen Unternehmens.
Also du sagst das so, du hast einen Verein gegründet. Hattest du schon Erfahrung mit Vereinsgründungen? Also woher kam das Wissen? Wie bist du da rangegangen? Was waren so die Baby-Steps und wie hast du die ersten Mitglieder erreicht?
Genau, da kommen wir schon zum Thema, nämlich auch meinem Netzwerk. Also ich war schon immer eigentlich A, war ich ein politischer Mensch, aber B, war ich auch jemand, dem immer schon klar war, ohne deine Freunde, deine Beziehung, dein Netzwerk wirst du sicherlich nicht irgendwelche größeren Ideen im Leben auch umsetzen. Und ich hatte vorher keinen Verein gegründet, also ich hatte überhaupt keine Erfahrung damit, aber das konnte man damals schon relativ leicht irgendwie in Erfahrung bringen, da ich auch einen guten Freund hatte, der zum Beispiel auch 2 Jahre vorher einen Verein gegründet mit einem ganz anderen Thema. Aber dem habe ich dann so von angezappt und habe gesagt, Mensch, erklär mal, wie funktioniert sowas? Und dann haben wir in unserem Netzwerken tatsächlich, also wir beide in unseren Netzwerken mal geschaut, wer hat denn solche Erfahrungen? Wer hat denn auch Interesse überhaupt an diesem Thema? Und es war am Anfang im Jahr 2000, es war eine völlig andere Zeit als heute. Kann man überhaupt nicht vergleichen. Also da war Familie für Frauen oder für Mütter ein ganz schwieriges Thema und für Väter quasi fast undenkbar. Wir hatten wirklich 1,5% Elternzeitväter. Also mir war klar, dass ich keine Massen jetzt irgendwie auch zusammentrage, sondern wir saßen dann irgendwann tatsächlich zu 8 in der Kneipe in Hamburg und haben dann den Entschluss gefasst, wir gründen jetzt erstmal einen Verein mit dem Ziel, anderen Vätern tatsächlich unser Wissen, das waren teilweise schon Väter, die auch Erfahrungen gemacht haben, nicht unbedingt mit Elternzeit, aber die auf jeden Fall für sich irgendwie entschlossen haben, wir wollen unsere Vaterrolle möglichst gleichberechtigt auch leben, wie die unserer Partnerin oder unserer Frauen. Und so hat das angefangen.
Und wir beide sind ja in Kontakt gekommen über einen Impulsvortrag zu Community Management. Den hatte ich im Januar, Februar, glaube ich, für Project Together gehalten. Das ist so eine Initiative, die unterstützen so Organisationen, Initiativen wie euch, indem sie quasi pro bono so Experten-Know-how ranschaffen. Und da habe ich den Vortrag zu Community Management gehalten. Und genau, weil das Thema scheinbar interessant war für viele Leute in deren Netzwerk. Deswegen bin ich jetzt ganz neugierig, welche Rolle denn Community für dein Unternehmen, für dein Netzwerk spielt.
Also ich habe ja schon erzählt, wir haben also wirklich von Anfang an, bin ich quasi in Netzwerken groß geworden oder auch meine Erfahrung gesammelt, auch bevor ich diesen Verein gegründet habe, so dass mir das nicht unbekannt war. So, und mir war auch relativ klar, wir sind ein kleiner Verein, der wurde dann durch den Hamburger Senat relativ schnell gefördert auch, so dass wir dann auch tatsächlich auch natürlich auch nicht nur politischen Rückhalt, sondern auch einen finanziellen Rückhalt auch hatten und konnten das so langsam aufbauen. Und deshalb war mir klar, wenn wir tatsächlich auch unsere Idee auch weiterbringen, dann brauche ich Netzwerke, andere Netzwerke. Und es gab im Rahmen der Familie zum Beispiel viele Netzwerke. Es gab viele lokale Bündnisse für Familie. Es gab zum Beispiel auch den PME Familienservice, das ist auch ein großes Netzwerk. Es gab aber auch große Unternehmensnetzwerke wie das Unternehmenswerkwerk Erfolgsfaktor Familie. So, und es war mir relativ klar, wenn ich im Prinzip, und ich habe mich ja von Anfang an sehr spezialisiert, das war ja eine Nische, noch eine wirklich eine besondere Nische. Erst 2007 wurde es im Prinzip wirklich auch in der Öffentlichkeit bekannt, weil wir waren damals natürlich schon die Ersten, die diese Erfahrung im Bereich Väter und Unternehmenschaft auch getammelt haben. Und deshalb waren wir für andere Netzwerke und andere Communities ziemlich interessant, weil das war ein Wissen, was es so tatsächlich in Deutschland zu der Zeit auch noch nicht gab. Wir haben erste Studien gemacht und so weiter. Und deshalb war es eigentlich immer so mein Treiber auch, immer zu gucken, wo sind eigentlich große Netzwerke, große Communities, die uns so ein bisschen mitnehmen auf der Reise. Und das war natürlich jetzt nicht immer fokussiert auf das Thema Väter, aber im Endeffekt ging es mir darum, im Prinzip unser Wissen da einzuspeisen und dann neue Kooperationen zu schließen. Und so wurden wir relativ schnell dann auch immer bekannter.
Ja, du sprichst da was Wichtiges an, was ich in meiner Erfahrung mit professionellen Community-Managern, die vielleicht angestellt sind und eine Community betreuen, was ich da immer gesehen habe, das gern vernachlässigt wird. Dieses Netzwerken als Community-Manager, als Betreuer oder Betreuerin einer Community nach außen. Na, also als Community-Managerin knüpfst du ja Beziehungen zu deinen Mitgliedern und verknüpfst die untereinander, aber dieses, ich muss mich auch als Community-Managerin nach außen vernetzen mit anderen Netzwerken, das hast du ja quasi mit Bravour gemeistert. Vielleicht magst du da nochmal für die, die zuhören und die jetzt denken, ach so, das macht Sinn, mich nach außen zu vernetzen mit anderen Netzwerken. Vielleicht hast du da vielleicht auch ein paar Tipps oder eine Geschichte oder deine Gedanken dazu, wie wichtig ist es denn, dass man sich auch außerhalb der eigenen Community vernetzt? Und welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Ja, es war ja schon immer so irgendwie, dass wir ein Thema haben, was so neu war, wo ich im Endeffekt nicht auf andere Communities, ne, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben mit Väter oder Väternetzwerke, ich konnte im Prinzip auf gar nichts zurückgreifen. Das heißt, ich war natürlich davon abhängig auch, dass ich überhaupt erstmal mich bekannt mache. Und ich finde, das ist so eines der wichtigsten Punkte eigentlich auch, dann sich und seine Idee auch bekannt machen, um tatsächlich für die eine Community zu lernen. Und es gab natürlich, ne, also kannst du dir vorstellen, Frauennetzwerke, teilweise auch in den Unternehmen, aber auch teilweise außerhalb. Es gab große Familiennetzwerke. Es waren aber meistens, wie gesagt, Mütter oder Frauen. Oder es gab auch schwul-lesbische Netzwerke natürlich. Ne? Aber es war nie, sag ich mal, meine Zielgruppe. Aber das macht ja eigentlich nichts, weil im Endeffekt Netzwerke, was so besser wie ich oder Communities, die funktionieren ja auch nach bestimmten Mustern. Und ich habe halt immer so gesagt, Mensch, und das war schon immer mein Leitgedanke im Prinzip auch, wenn du nicht weiter weißt, nimm das Hindernis als Möglichkeit, als Chance, als was, wo du im Prinzip dann auch wieder lernen kannst. Und so habe ich immer relativ naiv teilweise oder vielleicht auch forsch, wie auch immer man das sehen will, um Hilfe gebeten. Und immer wieder auch dann bestimmte Sachen, wo ich gegen die Wand gelaufen bin oder wo ich nicht mehr weiter wusste, dann sofort mir Hilfe geholt. Und dadurch, dass ich halt diese anderen Netzwerke auch außerhalb, sage ich mal, meiner eigenen Community hatte, habe ich mir natürlich da auch nochmal gute Tipps geholt und gute auch Ratschläge.
Ja. Du hast ganz am Anfang, als es darum ging, wie die Väter GmbH, GmbH, in die Existenz kam, hast du einen Namen erwähnt, der vielleicht wahrscheinlich den meisten überhaupt nichts sagt. Das Ashoka, hast du gesagt. Und ich weiß ja, was es ist, weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber es passt jetzt gerade ganz wunderbar zum Thema Netzwerken, also dass verschiedene Netzwerke sich auch untereinander unterstützen. Vielleicht magst du ein bisschen was darüber erzählen und wie hast du davon erfahren, wie bist du da hineingeraten und was begeistert dich so daran?
Genau, das hat mit meinem Thema eigentlich wenig zu tun. Ashoka, das ist Ashoka GmbH, ist auch eine GmbH. Das ist weltweit im Prinzip das größte Netzwerk der Social Entrepreneurs, also der Sozialunternehmer. Von dem, was ich vorher gerade erzählt habe auch, da geht es also im Prinzip wirklich darum, das sind Menschen wie ich, die haben eine Idee, die gesellschaftlich relevant ist und die Gesellschaft und den Impact auch hat, Gesellschaft tatsächlich zu verändern. Weil wir wollen ja die Vaterrolle hingehend, sage ich mal, für mehr Partnerschaftlichkeit auch verändern. Wir wollen aber auch damit gleichzeitig irgendwie auch die Unternehmenskultur in den Unternehmen verändern, hinsichtlich, dass Väter auch in Elternzeit, in Teilzeit gehen können, sich berufen, Familie mit der eigenen Frau verändern können. Das heißt, diese Idee der Sozialunternehmer, die ist noch relativ jung. Die gibt es in Deutschland tatsächlich seit 2004. Einer der ersten Sozialunternehmer von Ashoka war der Andreas Heineken. Der hat den Dialog im Dunkeln entwickelt, vielleicht auch einigen bekannt. Einer der bekanntesten Ashoka-Fellows weltweit und die kennt jeder. Das sind die Wikipedia gegründet haben. Und das heißt, Ashoka sucht diese Menschen, die auf der einen Seite eine sozialpolitische oder auch eine soziale Idee haben, die aber gleichzeitig die Möglichkeit haben, diese Idee mit einem hohen Impact zu einem Businessmodell zu entwickeln. Ja. Und das ist der Unterschied zwischen vielleicht den vielen sozialen Initiativen, die es gibt, die auch wichtig sind, und denen der Sozialunternehmer. Mhm. Und die Sozialunternehmer, die haben halt im Blick, dass sie jetzt nicht immer nur am Tropf des Staates dann kleben, sondern dass sie ein eigenes Unternehmen, also ein eigenes Sozialunternehmen tatsächlich auch gründen. Und diese weltweite Community ist natürlich hochspannend, weil wir sind alles in unterschiedlichsten Bereichen, im Bereich Umwelt, im Bereich Ökologie, im Bereich Frauendiskriminierung, im Bereich Flüchtlinge. Also alle gesellschaftlich relevanten Themen sind dort in dieser Community vertreten. Und wir unterstützen uns natürlich auch laufend, sage ich mal, indem wir natürlich dann auch so auch rechtliche Fragen, ne, wie du vorher auch gefragt hast, was ist denn eine GmbH? Wie ist denn das mit der Steuerlichkeit? So, das sind ja natürlich schon Fragen, die sind teilweise sehr komplex und die wiederum lösen wir zusammen dann auch meistens in der Community.
Okay, klingt ja super spannend, finde ich auch ganz attraktiv, wenn jetzt ich oder auch jemand, der zuhört, sich denkt, ja, ich habe schon so eine Idee, mit der ich gerne die Welt ein Stück verbessern würde. Und der Ansatz, das über so ein Businessmodell zu machen, finde ich sehr charmant. Wie komme ich denn da rein?
Genau, also das ist nicht so leicht. Ich bin 2007 ausgewählt worden von Ashoka, da war es noch relativ unbekannt. Und am Anfang war ich natürlich auch ein Stück weit skeptisch irgendwie so. Wir wollten unglaublich viel wissen. Und man muss wissen, Ashoka haben viele Scouting. Also wie Fußballvereine, die haben auch so Scouts, die sitzen dann in Stiftungen, in der Politik, teilweise. Also Unternehmen, auch teilweise Privatiers, also die sitzen quasi wirklich überall und suchen nach diesen Menschen, die diese Fähigkeiten haben und diese, ja, vielleicht auch dieses besondere Mindset auch haben, die aber auch schon die ersten Erfahrungen haben, aber noch nicht so weit sind, dass sie tatsächlich wirklich ohne finanzielle Rücklagen, wie auch immer, das auch. Also im Prinzip ist es ein soziales Start-up, so kann man sich das vorstellen. Und diese Menschen, dazu zähle ich natürlich als Ashoka Fellow auch inzwischen, wo ich natürlich auch mal wieder gucke, links und rechts, Mensch, könnte das eine Kandidatin, ein Kandidat sein, um tatsächlich auch als Ashoka Fellow dann ausgewählt zu werden. Also das ist wirklich sehr spannend. Natürlich steht es jedem frei, auch Ashoka direkt anzuschreiben und sagen, Mensch, hier, ich habe eine Idee, ihr habt mich vielleicht noch nicht entdeckt, aber wäre das was? Auch auf der Seite stehen Kriterien und das ist wirklich so, dieser Auswahlprozess ist sehr, sehr umfangreich. Also ich habe ein halbes Jahr quasi, haben die mich auch getestet, haben Assignments gemacht, auch auf Englisch. Also es war schon, auch international wird man geprüft, so. Also das ist jetzt, sag ich mal, schon. Ja, das ist ein Auswahlprozess, sage ich mal, der dauert. Und die machen das sehr, sehr genau, weil wenn man tatsächlich auch ausgewählt wird, bekommt man tatsächlich 3 Jahre ein Lebensstipendium, so dass man die Idee tatsächlich in ein Businessmodell komplett auch überführen kann. Das heißt, man hat eine volle, also wenn man vorher einen Job hat, kann man den aufgeben, wird finanziert. Und hat dann die Möglichkeit, 3 Jahre lang dieses Sozialunternehmen aufzubauen. Und man bleibt halt wirklich das ganze Leben Ashoka Fellow und wird halt durch viele Pro Bono Angebote auch unterstützt.
Das klingt auf jeden Fall sehr cool. Also
Ja, das ist wirklich, also das kann man sagen, als zu der Phase, wo ich damals war, 2007, da war ich ja noch in einem ganz frühen Stadion, das war also ein Sechser im Lotto für mich, so, weil das schafft dir natürlich auch so eine Sicherheit, dass du deine Idee und deine Ideale auch umsetzen kannst.
ja, sehr cool. Dann, du sagst immer das Jahr 2007, und jetzt stand es dann auch ganz am Anfang. Vielleicht schauen wir mal, was seitdem passiert ist. Was waren denn bisher so die größten Erfolge auch des Väternetzwerkes und welche Entwicklungen wünschst du dir denn für die weitere Zukunft?
Ja, sicherlich eines der größten Erfolge war, dass wir gleich 2005, 2006 schon mal, da gab es das Väternetzwerk nicht, das war aber die Grundlage, das Fundament für das Väternetzwerk mit zwei Unternehmen, also Hamburg Wasser und Airbus Deutschland, eine ganz große Studie gemacht haben. Das war die erste Studie überhaupt in dem Bereich. Und dadurch wurden wir so bekannt, dass wir relativ schnell in den Medien auch waren und dann tatsächlich auch 2007, als das Elternzeitgesetz auch kam, war ich auch in der Regierungskommission bei von der Leyen, von der Familienministerin damals, die dann ja auch das Elternzeitgesetz erstmalig auch entwickelt hat, weil da hatten wir natürlich die ja frischesten, sage ich mal, Erfahrungen. Das war sicherlich ein Meilenstein irgendwie auch für uns und dann durch die Auswahl als Ashoka Fellow hatte ich dann die Möglichkeit, tatsächlich meine Idee umzusetzen. 2010 haben wir dann die Väter GmbH gegründet und haben dann tatsächlich mit 4 Unternehmen das Netzwerk gegründet, weil wir haben festgestellt in der Begleitung dieser 2 Hamburger Unternehmen, dass wir das gerne transferieren wollen auf alle Unternehmen, möglichst viele Unternehmen. Und das war natürlich damals noch relativ schwierig. Es war wirklich noch nicht so eine Zeit wie heute, wo alles über Diversity redet, wo viele über Frauen in Führung, aber inzwischen natürlich auch viele über das Thema Väter auch reden. Also es war noch relativ lief eine Zeit, wo es schwierig war für solche Initiativen.
Ja.
Und deshalb mussten wir auch so eine Durststrecke überhaupt mal überbrücken. Und dann haben wir aber es geschafft, langsam peu à peu aus diesen 4, 10 Unternehmen zu machen, dann 15, 20, jetzt sind wir schon bei 30 Unternehmen. Und wenn du klar mich fragst, wo wollen wir hin? Und dann wollen wir natürlich tatsächlich auch, wir sind jetzt quasi in so einem neuen Momentum. Das hat auch mit sicherlich Corona auch zu tun. Das heißt, wir haben im Moment sehr viele Anfragen, dadurch, dass die Väter tatsächlich natürlich auch jetzt mehr sichtbar geworden sind, allein an dem Bildschirm im Homeoffice, aber auch natürlich die Frage der partnerschaftlichen Aufteilung von Beruf und Familie viel, viel stärker ins Zentrum auch gerückt ist durch Corona. Dadurch, dass die Schulen zu waren und die Kitas und die Eltern natürlich wirklich am Rad gedreht haben und natürlich auch die Väter sich daran beteiligt haben. Also insofern hat das eher dazu geführt, dass wir mehr Rückenwind bekommen haben und dass wir jetzt die Möglichkeit sehen, tatsächlich das Projekt zu skalieren. Wir sind jetzt dieses Jahr gerade in die Schweiz gegangen. Also wir bauen jetzt das erste Väternetzwerk in der Schweiz aus. Wir werden jetzt auch in Österreich auch bald vor Ort sein, also vor Ort im Land auch ein großes Netz, also Väternetzwerk aufbauen. Und wir wollen natürlich jetzt auch so weit skalieren, dass wir tatsächlich dann auch in Zukunft nicht nur einzelne, mein 30 Unternehmen, das ist natürlich, klingt nicht viel, obwohl da sind viele, viele große Unternehmen, viele namhafte Unternehmen auch dabei, also auch SAP oder auch Vodafone oder auch Otto aus Hamburg, viele Banken, aber auch Sanofi als großes Chemieunternehmen. Also wir haben wirklich schon sehr große Unternehmen, die natürlich auch eine besondere Strahlkraft haben. Also das haben wir auch schon bewusst natürlich auch so uns auch gesucht. Und wir haben in Zukunft, glaube ich, auch deshalb sehen wir da auch eine sehr, sehr gute Perspektive, weil wir in Zukunft auch viel stärker nochmal innerhalb der Unternehmen auch mit Frauen auch zusammen, also mit den Frauennetzwerken auch zusammenarbeiten und dadurch innerhalb der Unternehmen natürlich nochmal mehr Strahlkraft kriegen, nochmal mehr Rückenwind. Und ich glaube, das wird tatsächlich dazu führen, dass wir in 2, 3 Jahren vielleicht 100 Unternehmen haben. Und dass wir vielleicht auch international expandieren.
Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Danke. Was ist denn so der Vorteil? Also ich tue mich noch ein bisschen schwer, mir das konkret vorstellen zu können. Was passiert denn in diesem Netzwerk? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen in eurem Netzwerk drin ist, wie kommt es da überhaupt erstmal rein? Und was gibt's denn da für Akteure und wo sitzen die im Unternehmen? Also sind das dann die Väter, die in dem Unternehmen arbeiten? Was machen die konkret und wie findet dieses Vernetzen statt? Vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen.
Genau, du musst dir jetzt so vorstellen, dass wir im Prinzip wirklich, wenn wir adressieren ja direkt an die Unternehmen. Also das heißt, die Unternehmen kaufen im Prinzip verschiedene Pakete von uns, je nach Größe. Und je nach Umfang, entweder Basis, Standard oder Premium-Paket. Das ist wie so ein Abo quasi über ein Jahr. Und in diesen Paketen sind, sage ich mal, verschiedene Module. Und die kann man so zusammenfassen, das eine Modul ist, und das ist das Herzstück, das ist die strategische Netzwerkarbeit. Das heißt, wir begleiten die Unternehmen dahingehend, eine sogenannte Steuerungsgruppe zu entwickeln. Das sind so 5 bis 10 Väter in den Unternehmen, die sich besonders committen, die sagen, ja, ich habe hier gute Erfahrungen gemacht. Ich habe vielleicht Elternzeiterfahrungen gemacht. Ich habe Teilzeiterfahrungen gemacht. Ich möchte, dass dieses Beispiel publik wird innerhalb des Unternehmens und ich möchte, dass die Kultur sich verändert und andere Väter von meinem Beispiel auch profitieren. Und die entwickeln dann quasi, jetzt sind wir gerade dabei oder bald dabei, so eine Art Role Model Kampagne auch zu entwickeln. Und das machen wir natürlich jetzt erstmal immer als großes Netzwerk zusammen. Das heißt, wir haben monatliche, und das ist so ein bisschen die zweite Säule, wir vernetzen uns untereinander. Also es findet die Arbeit nicht nur in den Unternehmen und in den Unternehmen heißt auch, dass es natürlich auch interne Communities gibt, ne? Also es gibt nicht nur diese Steuerungsgruppe, sondern hinter dieser Steuerungsgruppe, und das war ja auch der Anlass, den Austausch mit dir auch zu suchen, ne? Wie kann man so eine Community zwischen 100 und 700 Vätern tatsächlich auch begleiten, aufbauen, weiterentwickeln? So, das tun wir in den Unternehmen, und dann versuchen wir sie natürlich miteinander auch zu vernetzen. Also auch so ähnlich wie wir früher geguckt haben, was können wir voneinander lernen, was können wir von was kann SAP von VW lernen oder Vodafone von Otto oder wie auch immer. Und dazu haben wir monatliche Calls zum Beispiel, wo wir uns immer zu einem Thema austauschen. Nächstes Mal wird es, wie gesagt, das Thema Role Model Kampagne. Also das sind unterschiedliche Themen. Das hängt immer davon ab, auch was für Themen die auch mit uns absprechen bzw. einbringen. Und dann gibt es auch bundesweite Konferenzen, also wo wir uns alle tatsächlich auch zu Konferenzen treffen, wo es dann natürlich auch nochmal ganz stark darum geht, auch wie kann man tatsächlich auch ein größeres Thema wie das Thema Elternzeitmanagement. Im Moment sind ganz viele Unternehmen dabei, die Elternzeit tatsächlich auch nochmal finanziell attraktiver zu machen für ihre Mitarbeiter. Mhm. Darüber wird gerade sehr, sehr viel gesprochen. Es wird auch ganz viel natürlich im Moment aufgrund von Corona darüber gesprochen, wie können wir eigentlich, sage ich mal, das Thema Homeoffice, das Thema Hybridarbeiten jetzt in den nächsten Wochen, Monaten verbinden mit dem Thema Familie. Also was können wir retten aus der Krise, das Gute, in die neue Welt im Endeffekt. Das sind riesen Themen gerade. Und dazu werden dann natürlich auch Konferenzen einberufen, wo wir Experten wiederum einladen, wo wir voneinander lernen können. Das steht immer im Vordergrund auch. Wo wir aber auch unsere Erfahrungen austauschen.
Also so ein bisschen quasi den Samen säen des Guten, was schon geklappt hat in bestimmten Unternehmen, und das gibt man dann halt über das Netzwerk weiter, und jeder kann so ja auch seinen Teil dazu beitragen, weil vielleicht das eine Unternehmen noch eine andere Idee hat, die vielleicht ein bisschen cooler ist oder einen anderen Blickwinkel hat oder vielleicht besser passt für die Branche. Finde ich ziemlich spannend.
Und das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Punkt, also das darf man nicht vergessen, dieser Punkt des Empowerments. Also das weißt du auch als Community-Expertin, du brauchst ja Menschen, die besonders begeistert sind von der Idee, die besonders irgendwie auch vielleicht eine Erfahrung gemacht haben, die sie selber so stark empowert hat, so wie mich auch tatsächlich, sonst würde ich ja auch das nicht weitergeben können tatsächlich auch. Und diese Menschen suchen wir natürlich auch in den Netzwerken, damit sie das in die Community weitergeben können, damit sie wirklich davon, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil des Empowerments, weil viele Väter fühlen sich tatsächlich auch noch alleine. Ne? Mhm. Die denken, naja, es geht mir nur so, dass ich total gestresst bin oder in diesem Spannungsfeld von Beruf und Familie irgendwie überhaupt nicht mehr klar sehen kann oder vielleicht auch Angst habe, Elternzeit zu beantragen. Aber sie sehen eigentlich gar nicht, wie viele es inzwischen gibt. Und deshalb machen wir, das hatte ich vorher noch vergessen zu sagen, als dritte Säule viele Vorträge zum Thema Erziehung, zum Thema Vereinbarkeit, zum Thema Selbstmanagement, zum Thema Homeoffice. Also das alles, was tatsächlich Väter interessiert, machen wir über Webinare, über Live-Konferenzen, über Vorträge, so dass die Väter sich begegnen können, sich kennenlernen können und sich dann natürlich auch konkret unterstützen und austauschen können.
Ja, das finde ich gut, weil selbst, es hilft ja schon zu wissen, jemand hat das gleiche Problem wie ich, selbst wenn man jetzt noch nicht die Lösung gefunden hat, aber einfach so zu wissen, ich sitze hier nicht allein mit der Situation, das hilft ungemein. Und ich persönlich finde es jetzt auch spannend, weil mein Mann und ich, wir erwarten im November unseren ersten Nachwuchs und wollen uns auch reinteilen.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Und das ist halt auch gerade ein Thema. Also er hat jetzt die Woche zum ersten Mal geguckt, wie das funktioniert mit der Elternzeit. Und dann hat er mir das erklärt und ich habe irgendwie nach 5 Minuten abgeschaltet und gesagt, das ist ja total kompliziert. Also das Thema wird bei uns auch immer relevanter.
Ja. Spannend.
Okay, dann schauen wir mal vielleicht so ein bisschen von der Metaebene. Wir erhöhen jetzt mal die Flughöhe und werden mal zum Botschafter. Also wenn du ein Botschafter bist und hast eine Botschaft für Väter, vielleicht nicht nur für Väter, sondern auch für Menschen im Allgemeinen, die jetzt mit einer schwierigen Situation konfrontiert sind, wie du damals, als du Elternzeit beantragen wolltest. Was wäre denn deine Botschaft an Menschen, die gerade in der Klemme stecken?
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig natürlich auch, wir haben ja gerade die Krise und es gab ja viele, die tatsächlich wirklich in der Klemme oder auch wirklich die vielleicht auch eine der ersten großen Krisen in ihrem Leben auch so vollziehen mussten. Entweder, dass sie den Job verloren haben oder dass sie vielleicht sogar nahen Angehörigen verloren haben. Also das heißt, wir haben ja wirklich Massen an Krisen gehabt tatsächlich auch. Und ich glaube, in dieser Krise, und das sagt man ja auch tatsächlich dann auch den Menschen nach, die relativ gut durch so eine Krise kommen, also die resilient sind, die im Prinzip wirklich, und da hängt ja ganz viel davon ab, mit was für Menschen umgebe ich mich, beziehungsweise was für Netzwerke auch wieder habe ich, auf welche Netzwerke sind auch belastbar. Und wie gelingt es mir tatsächlich auch dann, auf die richtigen Menschen auch zuzugehen? Das ist ja auch nochmal eine Kunst. Ne? Also wenn man ins Netzwerk hineinruft, heißt es ja nicht, dass plötzlich irgendwie die ganze, ne, alle sofort kommen und sagen, na klar kann ich dir helfen, weil sie vielleicht selber in der Krise oder selber in Schwierigkeiten haben. Also das heißt, man muss sein Netzwerk auch kennen. Man muss wissen, wer, ne, du nennst das immer so schön, sind Power-User. Ne? Also wer sind denn so tatsächlich auch die belastbaren Beziehungen? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das zu wissen, dann den Mut aufzubringen, zu sagen, okay, ich hole mir jetzt auch mal Hilfe. Und das fällt Männern tatsächlich nicht unbedingt so leicht, wie Frauen es oft tut. Weil Frauen holen sich schneller Hilfe, sie sprechen auch mehr miteinander, sie kommunizieren auch über das, was tatsächlich nicht so funktioniert. Das tun Männer tatsächlich nicht im Allgemeinen zumindest so, wie Frauen das tun. Also es gab mal eine Studie, die belegt das tatsächlich auch, dass Männer, wenn sie in der Krise sind, 6 Jahre und 9 Monate brauchen, um tatsächlich dann auch sich Therapie oder einen Coach oder einen Berater zu suchen, der ihnen dabei hilft. Frauen brauchen dafür 6 Monate. Ne, da sieht man schon den massiven Unterschied. Der hat natürlich viel mit unserer Sozialisation zu tun, nach dem Motto, da musst du durch, ne, Indianer kennt keinen Schmerz, so der Fels in der Brandung, ne, der holt sich auch keine Hilfe. So, das sind Glaubenssätze, die haben wir Männer, damit auch Väter, auch mitbekommen. Und da gilt es tatsächlich, und das lernen sie auch tatsächlich in unseren Netzwerken, nicht zu lange zu warten, bis die Beziehung vielleicht zu Ende ist, wo sie oder er sich dann vielleicht trennt, weil das natürlich auch ein großes Thema auch in unseren Netzwerken auch immer wieder ist, sondern sich relativ früh Hilfe zu holen. Und ne, da gilt es irgendwie jetzt, man muss man nicht immer gleich zum Therapeuten gehen oder zum Berater oder zum Coach. Da reicht es manchmal tatsächlich auch mit einer guten Methode, die man dann bei uns vielleicht kennenlernt, ein Gespräch zu führen mit der eigenen Partnerin oder ein gutes Buch vielleicht, Empfehlung, oder auch ein gutes Video. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und da gucken wir natürlich auch, dass wir da viele Unterstützungsmöglichkeiten auch geben, auch gerade jetzt zum Thema Resilienz, zum Thema Entlastungsrituale. Das sind große, große Themen auch bei uns gerade natürlich. Aber auch das Thema Mental Load, also auch, ne, also wie, warum kriege ich immer die Krise? Warum streiten wir uns so oft? Wie kommen wir eigentlich da raus? Also das sind so Themen, wo ich sage, genau, dann wissen die Väter auch, an wen sie sich tatsächlich auch wenden können. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ein dritter ganz entscheidender Punkt, so bin ich auch immer durchs Leben gegangen. Und das ist wirklich für mich so ein Leitbotschaft, kann man schon fast sagen. Schaut wirklich dahin, was ihr verändern könnt. Weil ne, wenn du immer dahin guckst oder deine Aufmerksamkeit dahin richtest, Sachen, die du nicht verändern kannst. Also ne, ich kann jetzt im Moment nicht verändern, dass ich eine Impfpriorität nicht dran bin. Ich kann mich aber jeden Tag ärgern, ne, das ist, ne, aber ich kann es nicht beeinflussen, weil ich weiß nicht, wann der Impfstoff, wann ne, neue Termine freigeschaltet und so weiter. Das heißt, Die meisten Menschen, die resilient oder die auch glücklich und zufrieden sind, die gucken eigentlich dahin, beziehungsweise die nehmen das in den Fokus, was sie wirklich auch verändern können, Schritt für Schritt. Und das ist relativ viel. Und das, glaube ich, damit bin ich zumindest immer gut gefahren, ohne das große Ziel, sage ich mal, und ich habe ja eine Vision, die ist zumindest jetzt die Gesellschaft auch partnerschaftlicher zu gestalten, so dass die Mütter und Väter wirklich eine wirkliche Wahlmöglichkeit haben, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Das ist ja eine große Vision. Aber trotzdem gucke ich natürlich die Schritte dahin. Und das mache ich tatsächlich ganz viel über diese Communities und Netzwerke. Dadurch habe ich, das ist wie so ein Turbo, finde ich, wie so ein Katalysator, auch tatsächlich dem der größeren Vision und dem größeren Ziel auch nahe zu kommen. Deshalb ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da kann ich wirklich auch alle, die jetzt auch zuhören, aber Väter, Männer, Frauen, wie auch immer, wirklich ermutigen, euch möglichst frühzeitig Hilfe zu holen. Je früher, desto besser, weil nur dann habe ich auch noch eine Chance tatsächlich. Und das gilt zum Beispiel auch für die Kinder, die ja wirklich jetzt unter der Pandemie extrem gelitten haben, besonders Pubertierende, gibt es ja erschreckende Zahlen. Und auch da relativ schnell jetzt zu reagieren als Eltern, wenn ich merke, meine Tochter, mein Sohn zeigt irgendwelche Symptome, die ich überhaupt nicht kenne, von ihm oder von ihr, also da wirklich schnell Hilfe zu holen. Und wir haben ja eine gute Infrastruktur hier in Deutschland und deshalb glaube ich, ist es extrem wichtig, möglichst früh anzusetzen und nicht zu lange zu warten, also nicht 6 Jahre zu warten.
Ja, und für alle Menschen, die so das Gefühl haben, ja, das wirkt schwach oder es ist eine Schande oder so, jetzt Hilfe zu benötigen, da sage ich auch immer, versetzt euch mal in die umgekehrte Lage. Wenn euch jemand um Hilfe bittet, wie fühlt ihr euch denn? Denkt ihr so, oh, nervig, wie schwach ist denn diese Person und so weiter? Nein, wir Menschen lieben es doch, anderen helfen zu können. Von daher, ja,
absolut.
Es ist ja bereichernd für beide Seiten und es stärkt die Beziehung. Ja.
Und da bin ich auch froh, gerade eure Generation, ne? Also du gehörst ja auch noch zu der jüngeren Generation, ich bin ja schon Mitte 50, aber so gerade die jüngere Generation, auch der Väter, die sind da offener, die holen sich auch schneller Hilfe. Also da bin ich echt sehr froh drum und glaube deshalb auch und bin sehr zuversichtlich, dass sich tatsächlich die Paare auch, wenn sie Themen haben, die sie gerne dann auch schneller Hilfe holen als vielleicht noch unsere Generation, weil ich habe es immer noch gelernt, auch von meinem Vater irgendwie, ey, da musst du alleine durch. Und das sollte eigentlich irgendwie, ist eigentlich der falsche Weg.
Ja, das ist cool. Also wenn tatsächlich jetzt auch die ältere Generation in Anführungsstrichen, die vielleicht noch feststeckt in diesen alten Mustern, auch von der jüngeren was lernen kann in Sachen Mindset. Sehr cool. Ja, absolut. Dann kommen wir noch schon zum Abschluss. Jetzt, wenn Leute zugehört haben, Väter, die sich denken, oh, das klingt ja voll cool, ich möchte mehr darüber erfahren oder ich möchte vielleicht sogar Teil des Netzwerkes werden oder welche Möglichkeiten gibt es denn? Wie kann man denn mit dir oder mit euch in Kontakt kommen?
Genau, also man kann, das Einfachste ist tatsächlich irgendwie mir über LinkedIn auch folgen unter meinem Namen Volker Balsch. So, da findet man sich relativ schnell. Das machen übrigens auch immer mehr Väter, die sagen, Mensch, warum gibt es bei uns eigentlich noch nicht so ein Väternetzwerk? So, die dann tatsächlich Kontakt aufnehmen, dann sprechen wir natürlich oder telefonieren oder Zoom, wie auch immer. Und dann gehen die tatsächlich zu ihrer Diversity-Beauftragten oder Gleichstellung oder Personalerin und sagen, Mensch, unterhalte dich doch mal mit dem Volker Balsch. Der hat hier ein spannendes Angebot, was tatsächlich wirklich viele Väter bei uns auch brauchen könnten. So passiert es teilweise, aber natürlich werden wir auch inzwischen sehr, sehr stark weiterempfohlen, von Unternehmen zu Unternehmen tatsächlich auch innerhalb der Branche. Das passiert auch. Aber wenn Väter tatsächlich direkt Kontakt aufnehmen wollen, können sie das, wie gesagt, am besten über LinkedIn oder natürlich über unsere Seite väter-ggmbh.de. Auch da sind natürlich so die Angebote mal drauf, da sind die Möglichkeiten drauf. Allerdings, und das muss ich immer einschränkend sagen, in dem Augenblick, wo natürlich das Unternehmen nicht Mitglied bei uns ist, können wir leider nicht irgendwie direkte Angebote machen. Das ist noch ein bisschen schade. Das wird sicherlich sich auch perspektivisch noch verändern. Aber im Netz gibt es inzwischen auch wirklich viele gute Angebote von tatsächlich auch Vereinen, aber von Einzelpersonen auch. Also zum Beispiel, ich habe ja den Väter e.V. auch gegründet, den gibt es immer noch. In Berlin gibt es das Väterzentrum, in Köln gibt es Väter Köln e.V. Da gibt es Vereine, da gibt es Väter, an die man sich wenden kann, die auch bei verschiedensten Themen, auch beim Thema natürlich Elternzeitberatung, beim Thema vielleicht auch Pubertät, aber auch beim Thema Trennung auch sehr, sehr gut unterstützen und die auch weiterempfehlen können. Also es gibt inzwischen viele Regelangebote, viele regionale Angebote auch, die können wir natürlich dann auch weiterempfehlen.
Vielen lieben Dank und alle Links, alles, was du so genannt hattest, auch Ashoka, eure Webseite, dein LinkedIn-Profil. Ich stelle das auch nochmal verlinkt in die Shownotes, also wer da jetzt lieber klicken will, als sich das vielleicht nicht gemerkt hat, könnt ihr da nochmal reinschauen. Ich sage auf jeden Fall vielen lieben Dank für dieses super inspirierende Interview und ganz viel Erfolg noch für das Wachstum der Community, auf das dann wirklich deine Vision wahr werden kann.
Vielen Dank, Denise, es hat mir auch viel Spaß gemacht und dir auch noch viel Erfolg.
Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Was sind deine Gedanken zu dieser Episode? Komm mit mir ins Gespräch auf Instagram unter Café und Community oder auf LinkedIn, wo du mich als Denise Henkel findest. Ich freue mich auf dein Feedback und wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Dann geht es um das Thema Feel-Good-Management im Unternehmen mit zwei charmanten Feel-Good-Managerinnen als Interviewgäste.